Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Wir melden uns diesmal aus Luxemburg, weil dort hat die heurige Tierrechtskonferenz stattgefunden, die internationale, und zwar vom 5. bis 9. September, wie immer in der Kulturfabrik in einem Bezirk namens Esch, soviel ich weiß, in Luxemburg. Und ich bin noch da und wir haben jetzt gegen Ende der Konferenz eine kleine Runde von Menschen versammelt, die sich diese Konferenz angeschaut haben und die mitgemacht haben, und von denen würde ich gerne Eindrücke sammeln. Und meine erste Frage wäre so: Was sind deine Highlights gewesen? Wenn du jetzt so zurückdenkst, die letzten 4 Tage, was sind die Dinge, die für dich herausstechen, was so das Spannendste war?
Ich mag total gern die Stimmung grundsätzlich vor Ort. Das hast du, glaube ich, nicht erwähnt, aber das Coole an der Kulturfabrik hier ist ja, dass das früher ein Schlachthof war. Also früher ein Schlachthaus, ein Schlachthof und jetzt ein Ort für die Tierrechtskonferenz. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Die Leute sind natürlich auch cool. Wir sind sehr viel mehr als die letzten Jahre, kam mir vor. Und das Connecten mit diesen Leuten, also das Networken, so voll reden in den Pausen und irgendwie andere Länder kennenlernen und deren Struggle quasi, das finde ich sehr, sehr cool.
Ganz kurz nur, die Arena in Wien ist ja auch früher ein Schlachthof gewesen und das ist offensichtlich auch ein bisschen Tradition, Schlachthöfe in Städten, wo die Leute das nicht mehr haben wollen, aufzulösen und zu Kulturzentren zu machen. Wenn du sagst jetzt, wie viele Leute wir sind, es gab ja diese Covid-Pause, da gab es ja keinen Kongress. Dann das Jahr danach, hat mir die Organisation erzählt, gab es nur ganz wenig Leute hier. Deswegen haben sie es dann ein Jahr überhaupt ausgesetzt und im letzten Jahr waren dann schon wieder mehr und jetzt noch mehr. Das heißt, wenn du jetzt sagst, es waren jetzt sehr viele, dann würde ich sagen, vor 10 Jahren waren es ungefähr auch so. Also, es gab nur dazwischen dieser Absturz durch
Covid. Ich glaube, ich war 21 und dann 23 und 24. Deswegen ist für mich der Eindruck wahrscheinlich, dass so viel mehr Leute sind. Ja. Ich habe auch von den Vorträgen voll viel mitgenommen. Ich fand das war ja fast schon wie ein Tennisspiel. Es gab immer wieder einen Pro-Wildlife, quasi, wir sollen die Tiere einfach Tiere lassen. Und dann wieder so ein, wir sollten Wildlife-Suffering ernst nehmen, Austausch. Den fand ich sehr spannend. Ich hätte mir jetzt voll noch gewünscht, am Schluss eine Podiumsdiskussion zu den Themen, weil immer wieder einzelne Leute Vorträge gehalten haben, die sehr stimmig waren. Und dann gab es kurze Fragerunden am Schluss. Aber jetzt eine große Podiumsdiskussion mit so den 4 Leuten, glaube ich, die Vorträge gehalten haben, das wäre noch sehr cool gewesen. Das fände ich, also das hätte ich, glaube ich, hätte auch einen guten Abschluss für diese ganze Diskussion ein bisschen finden können.
Vielleicht können wir da jetzt noch wen zusammensuchen.
Das wäre mega cool, ja. Und ich mochte den How to End Hunting von Animal Rights. Jetzt weiß ich, die sind aus Belgien oder aus Holland?
Beides,
genau, okay, aus beides. Und an denen mag ich gerne, weil es total spannend ist, dass die einfach genau dieselben Sachen machen wie wir. Das ist einfach 1:1 dieselbe Experience. Die erzählen mir genau die Sachen, die ich von der österreichischen Jagd kenne, bis halt ein bisschen was anderes natürlich, weil halt anderes Land. Aber ich finde total lustig, dass wir so denselben Struggle haben, obwohl wir so unterschiedlich weit, unterschiedliche Organisationen, anderes Land und trotzdem, total gleiche Struggle irgendwie.
Es gibt nur einen Unterschied, der mir aus diesem Vortrag erinnerlich ist, nämlich, dass die da offensichtlich im Namen der Tiere Klagen einbringen können. Sowohl, wenn sie glauben, ein Tier ist gequält worden, als auch, wenn sie meinen, wer wird erlaubt, Tiere abzuschießen, also offensichtlich Abschussbescheide, können sie in Frage stellen. Ich hoffe, dass man das als Verbandsklageverein in Österreich auch bald einmal kann, aber jedenfalls Tierquälerei in Form einer Klage vor Gericht bringen, davon sind wir meilenweit entfernt. Ich weiß, dass man es in England kann, RSPCA macht das immer wieder, aber das wäre natürlich ein Riesenfortschritt, wenn man in Österreich für das Opfer einer Tierquälerei ein Verfahren einleihen könnte. Na, leider ist das nicht so.
Also gleicher Struggle, wir haben es nur ein bisschen schwerer, wie immer quasi.
Und wir haben dieses Problem, dass die ins Gesetz da in Burgenland reingeschrieben haben, dass man verbieten darf, auf öffentlichen Straßen zu stehen, was ja sie auch überhaupt nicht gepackt hat, wie hier das nachher erzählt war, oder wie wir darüber geredet haben. Es kann doch nicht sein, dass man wirklich, ja, bei uns ist alles möglich. Was waren deine Highlights?
Mir ist auch die Podiumsdiskussion ein bisschen, die hat mir gefehlt. Ich finde, die hätte noch sehr gut gepasst. So allgemein zu einem Thema wäre das ja schön gewesen. Aber passend dazu, ich fand die Diskussions- und Konfliktkultur sehr gut. Also das erste Mal, wie ich hier war, hatte ich noch das Gefühl, dass es so Gruppen gab, die nicht wirklich auf einem tiefen Level sich austauschen. Und dieses Mal gab es einerseits Workshops, wo das möglich war. Und andererseits ist es auch in der Pause so, dass ich einerseits auf Leute zugegangen bin, aber auch auf mich Leute zugekommen sind. Ich habe auch viel davon gehört, dass man wirklich so, wenn man ganz unterschiedliche Positionen vertritt, dass man aufeinander zugeht und sich auch anhört, warum ist das Gegenüber so. Und meistens ist das ein Gespräch, was dann 2-3 Minuten braucht und dann ist man eh schon auf einem Common Ground und kann sehr gut reden. Das fand ich sehr schön und sehr, ich habe das auch dieses Mal wieder sehr, also ich fand, das hat sich sehr stark verbessert vor allem.
Es gab auch mehr Workshops, kam mir vor.
Das stimmt, ja.
Zum Thema Konfliktbewältigung.
Generell mehr Workshops. Ach so, überall, ja. Weil da hat man immer dann das sind ja oft, haben die ja in so Gruppendiskussionen geendet. Und das fand ich cool, weil das kam mir vor, das war die letzten Jahre weniger oft so.
Ja, meine Highlights waren, ich war also zum allerersten Mal hier auf einer Tierrechtskonferenz. Bin jetzt so aktiv auch erst seit einigen Monaten, aber schon lange Veganer und mich hat das Gesamte hier sehr beeindruckt. Also ich war total geflasht, ganz viel Input von ganz vielen Rednern. Also ich bin wirklich total begeistert, muss ich einfach so sagen. Ich habe auch für mich ganz viel mitgenommen. Also weil das alles, was hier gefallen ist für die Tiere, das kann ich auch für mich anwenden und kann das in jeder Situation anwenden. Und es hat mir sehr, sehr viel gebracht hier und auch über dieses ganze Tierleid so ganz intensiv mal zu erfahren. Und wie andere Organisationen damit umgehen und wie man das verhindern kann, dieses Tierleid. Das war für mich sehr beeindruckend. Habe auch viele Tränen kullassen bei den ganzen Vorträgen, weil die wirklich sehr gut gemacht waren und man hat das Gefühl gehabt, man hat wirklich mitbekommen, was die Menschen tun. Und sehr beeindruckt hat mich bei dem Ganzen von der Aufdeckung, also der Vortrag mit der Aufdeckung, Investigation, das war so ein mega Vortrag, ich war so begeistert von diesem Mann, wie die Sachen gemacht haben, was der einem für Tipps gegeben hat und wie man es schafft, solches Tierleid aufdecken zu können, eigentlich auch mit vielen Tricks, das war sehr begeistert. Also ich bin rundum von der ganzen Tierrechtskonferenz beeindruckt und habe auch schon zu meiner Partnerin gesagt, die mich hierher gebracht hat, also ich komme auf alle Fälle wieder und das hat mich jetzt noch mehr motiviert, da tätig zu werden. Also super, toll.
Ich bin auch zum ersten Mal hier. Das Programm ist sehr dicht. Es gibt extrem viele Vorträge. Und
da warst du noch nicht in Wien.
Also man muss sagen, die Leute nehmen alle auch eine extrem weite Anreise in Kauf. Also wir sind auch von Wien 12 Stunden hergefahren mit Pausen. Aber es hat sich ausgezahlt. Die Location ist toll, das Essen ist toll, die Leute sind echt alle aktiv, haben echt Energie, tauschen sich aus. Wie gesagt, das Programm ist sehr dicht. Vielleicht kann man das ein bisschen auflockern in Zukunft oder vielleicht auch die Tage einfach die Veranstaltung länger machen. Natürlich ist es schön, dass man, wenn man vielleicht zu gewissen Vorträgen noch viel mehr Diskussionen hat im Saal, weil das wurde manchmal auch nur so nach 2-3 Minuten abgebrochen, weil es keine Zeit war. Und ganz toll fand ich den Shack-Vortrag von den UK- oder Ami-Leuten, das Shack-Movement. Die haben nämlich wirklich, die konzentrieren sich auf so Fokuskampagnen, wie es der VGT macht. Also teilweise ist das Modell wirklich 1:1 wie der VGT mit Strategie, mit Kurzzeit-, Langzeit-Aktionen. Und wirklich gute Vorbereitungen und die gehen halt wirklich Sachen an und wollen halt wirklich, dass etwas passiert. Das fand ich dann toll.
Was sagt sie eigentlich zum Konzept? Also du hast jetzt schon angesprochen, dass du es als sehr dicht empfandst, aber es gibt ja in einem großen Raum einen Vortrag, parallel dazu meistens in einem kleineren Raum eine Diskussion oder ein Workshop und parallel dazu manchmal im Kino ein Film oder eine Diskussion über Filme oder Filmausschnitte. In Wien im Vergleich dazu gab es ja zeitweise jedenfalls 3 Vorträge gleichzeitig. In Paris am Anfang des Jahres, ich glaube im Mai, gab es wiederum einen Kongress, wo alle immer im gleichen Raum sind und jeder Vortrag nicht mehr als 15 Minuten sein darf. Und das 3x15 Minuten Vortrag sind, dann 15 Minuten Diskussion über alles und dann kommt eine nächste Riege von 3 Menschen, die wieder alles auf 15 Minuten reduzieren. Und das Argument war, man wird dadurch gezwungen, wirklich das aufs Wesentliche zu reduzieren und gleichzeitig versäumt man nichts, weil alle bei allen Veranstaltungen dabei sind. jetzt vor allem unter euch jene, die hier vielleicht schon waren öfter und auch in Wien dabei, wie würdet ihr diese Konzepte vergleichen?
Ich glaube, ich fand es jetzt nicht zu dicht. Also ich fand es ganz gut, dass es immer eine Auswahlmöglichkeit auch gibt, weil manche Sachen fand ich einfach für mich nicht so, dass ich das jetzt... Also habe ich vielleicht sogar schon mal gehört, manche Vorträge, oder sind einfach nicht so spannend für mich. Deswegen finde ich es gut, dass es eine Auswahl gibt. Ich glaube, wenn es jetzt noch mehr wären und ich mich öfter entscheiden müsste zwischen sehr coolen Sachen, dann hätte ich mir auch gedacht, schade, dass ich nicht alles hören kann. Aber man muss auch sagen, man kann ja jeden Vortrag live nachhören, also im Internet nachhören. Also wenn einen was wirklich interessiert, die Großen, genau, stimmt.
Also im Roman.
Okay, stimmt, ja. Dann kann man die zumindest noch nachhören, ja. Ich finde, ein Paris-Konzept klingt auch irgendwie cool, weil das so... Ja, es ist oft so, dass die Vorträge recht lang sind und am Anfang sehr viel Allgemeines geredet wird und dann erst so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, kam mir vor, teilweise. Und ich habe das Gefühl, wenn man weniger Zeit hat, dann würden so die Knackpunkte besser rauskommen.
Möchte ich zudem noch was sagen?
Ich würde auch gerne mal dieses Paris-Konzept erleben, weil ich finde, das klingt wirklich gut. Ich finde, es hat einen Vorteil, wenn Dinge gleichzeitig laufen, es hat aber auch einen Nachteil. Einerseits ist es cool, weil es gibt, wie du gesagt hast, es gibt einfach Vorträge, die kennt man schon, oder Themen, die kennt man schon, die sind einfach nicht, also da ist es besser, draußen zu networken oder mit Leuten zu reden oder ein bisschen schauen, was andere Leute für Meinungen hatten. Aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn ein Vortrag, der vielleicht die eine Hälfte der Konferenz sehr bewegt hat, die andere gar nicht gesehen hat. Und deswegen, ich glaube, dass ich dieses Paris-Konzept sehr spannend fände, weil man dann irgendwie am gleichen Level ist. Weil das merke ich schon als großen Nachteil hier, dass es manche Themen gibt, die manche Leute gar nicht berühren. Also du hast vorher das mit dem Wildlife Suffering angesprochen. Das haben ja manche Leute gar nicht mitbekommen oder haben es nur als Erzählungen mitbekommen. Und das finde ich wiederum schade.
Man muss auch sagen, dass es manchmal schade ist, wenn man gar nicht weiß, wie cool ein Vortrag ist, nur von dem Text, den man online findet oder von dem Titel. Und dann ist der eigentlich total anders oder hat irgendeine total spannende Sache, die dann danach reden dann Leute darüber. Ich denke mir, hey, wieso reden die über diesen spannenden Vortrag? Habe ich den nicht mitbekommen? Und dann habe ich gesehen, dass einfach der Titel einfach nicht so ansprechend war, aber der Inhalt eigentlich total.
Vielleicht noch eine kurze Sache. Ich fand es nämlich auch sehr schade, dass die Beschreibungstexte sehr kurz waren von den Vorträgen, und in Warschau ist es ja zum Beispiel so, dass es eine begleitende App gibt, und in der App kann ich mir ziemlich genau anschauen, wer ist die vortragende Person und über was tragt die vor. Das heißt, ich habe ziemlich viel Vorinformationen und kann dann auch sagen, da will ich hin, da will ich nicht hin. Hier bin ich mehrmals überrascht worden, meistens waren es positive Überraschungen, aber ich bin dann schon manchmal überrascht worden, worum es dann eigentlich geht in dem Vortrag. Also es hat einen reißerischen Titel oder einen nicht so viel sagenden Titel, und dann geht es um ein ganz anderes Konzept und einen ganz anderen Bereich, den man vielleicht nicht immer gleich erwartet.
Ja, ich muss aber ganz, wenn ich das sagen darf, ich muss sagen, als Neuling, finde ich habe jetzt festgestellt, es waren ganz viele Neue hier, das wurde gefragt, wer hier neu ist, waren ganz, ganz viele. Und vom Hören her finde ich dieses Konzept mit den 15 Minuten super, bestimmt toll, weil man dann dreimal Vorträge hält, 15 Minuten, kriegt ganz viel Inhalt mit und kann danach darüber diskutieren, also aufs Wesentliche reduziert. Aber ich als Neuling bin froh darüber, dass ich so rangeführt wurde mit diesen Sachen, mit den Inhalten, die hier so waren. Also es wurde ganz viel vorher erzählt bei manchen Vorträgen, aber ich als Neuling konnte dadurch sehr viel lernen. Sonst wäre ich so in die Fakten geschmissen worden und hätte so vorher dieses Wissen gar nicht bekommen. Also ich wurde hier dadurch sehr sanft an das Neuland rangeführt. Das fand ich sehr gut.
Für mich stellt sich die Frage, wenn du das sagst, ich kann mich auch erinnern, am ersten Plenary Opening wurde gefragt, wie viele sind neu, und das war ein Wald. Also es war wirklich mir vorkommen drei Viertel oder mehr. Und da stellt sich die Frage, warum eigentlich? Ist das jetzt positiv zu sehen, weil neue Leute kommen, oder negativ zu sehen, weil Leute nicht noch einmal kommen? Und die Frage ist auch eben, warum? Ist das, weil die Inhalte sich wiederholen, oder oder aus einem anderen Grund, weil man meint, jetzt habe ich das mal erlebt, jetzt erlebe ich was anderes. Deswegen die Frage jetzt sozusagen in die Runde. Es gibt, wenn man so will, in Tierrechtsbewegung natürlich verschiedene Kategorien von Themen. Da kann man mal philosophische Themen erwägen, dann kann man Taktik und Methodik besprechen, man kann soziale Auswirkungen besprechen, man kann konkrete Kampagnen besprechen, man kann Erfolge evaluieren. Wie habt ihr die Aufteilung der Inhalte gesehen? Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war zweimal hier und vor allem auch die Thematik in der Tierrechtsbewegung, sagen wir jetzt mal vor 25 Jahren, war irrsinnig philosophielastig. Da haben also alle die philosophischen Thesen, die neuesten Wogen und haben halt verschiedene Dinge diskutiert. Und dann ist es jetzt wesentlich mehr methodenlastig und sozial, politisch, wenn man so will. Wie seht ihr die Aufteilung? Du hast vielleicht noch nichts gesagt zum letzten Mal. Wie siehst du diese Themenaufsplittung? Wie war die? Ist die dir entgegengekommen? Also, hättest du gehofft zum Beispiel, dass mehr über Philosophie geredet wird? Oder wie hast du das aufgenommen?
Also das Thema würde mich zwar auch interessieren, wie man da philosophisch rangeht, aber das kann ich... Das ist vielleicht dann die Möglichkeit, das ist so zeitlich begrenzt. Also mich interessieren dann mehr so praktisch, was kann ich in meinem alltäglichen Tierrechtsaktivismus lernen von anderen. Also mich hätte viel mehr interessiert, jetzt die ganzen Gruppen, die hierher fahren und weit anreisen, wie die vorgehen, was die für Modelle haben und was die erreicht haben. Und
das
was
ist dir zu wenig passiert?
Ein bisschen zu wenig vielleicht. Also es gibt da viele Spezialthemen, alles super spannend. Das höre ich mir dann aber vielleicht lieber zu Hause an. Und hier würde ich mehr gerne lernen. Auch sogar, meinetwegen auch so praktische Übungen wären vielleicht ganz interessant.
In Paris, nur kurz gesagt, nach diesem Staccato von den Vorträgen gab es dann zeitweise es waren mehr Tage auch, so einen dreistündigen Workshop, wo also die Gruppen zusammengekommen sind und man, die ganzen Teilnehmenden, also alle sozusagen mussten teilnehmen, aufgeteilt in fünf Gruppen und jede hat eine eigene Kampagne entwickelt. Ich habe zum Beispiel den Auftrag bekommen, in irgendeinem spanischen Stadt findet ein Stierkampf oder Staunstierkampf, was für eine Kampagne, wie würden wir eine Kampagne entwickeln? Und das, da mit Leuten zu sitzen aus ganz anderen Ländern, mit ganz anderen Erfahrungen, gemeinsam so eine Kampagne zu machen, habe ich spannend gefunden.
Deswegen habe ich das Check Movement angesprochen. Die haben dann auch fünf Gruppen gebildet, die haben zwar ein Thema vorgegeben, aber gesagt, wie würdet ihr jetzt da vorgehen? Und mit Langzeitstrategien und so weiter. Das Thema war eine Hunde Suchtstation, die illegal arbeitet, aber mit den lokalen Behörden verknüpft ist und überall unter der Polizei, glaube ich, auch beliebt. Und wie geht man jetzt davor? Wie deckt man das auf? Und da gab es sehr, sehr spannende...
Wie hat euch die Themenaufteilung gefallen? Ein Punkt, der zum Beispiel auch noch die Frage ist, gerade für neue Menschen, wenn man in eine Thematik einsteigt, wie zum Beispiel Jagd und so, dann fehlt einem vielleicht ja sozusagen inhaltliche Information, was passiert dort eigentlich, Fakten, nicht? Die kann man natürlich auch woanders bekommen und wenn natürlich jedes Mal Faktenvorträge sind, die sich wiederholen, dann wird es vielleicht langweilig. Auf der anderen Seite eröffnen sich ja neue Themen, wie zum Beispiel Fische, nicht? Davon wussten wir lange, oder Insekten könnte man nehmen, da weiß man lange nichts, weil es nie ein Thema in der Bewegung war, um das vielleicht Inhaltliches, da Faktisches dazu bekommen, besser. Aber wie habt ihr die Aufteilung der Themen gesehen?
Ich fand eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Mir wären auch ein bisschen mehr Workshops und ein bisschen mehr so konkrete Praxis-Planungsbeispiele. Das gab es letztes Jahr viel mehr. Da gab es auch so, wenn ich ein Tier rette, was sind die Dinge, die ich als erstes beachten muss? Wie rettet man Tiere überhaupt von einem Tiertransport oder wie auch immer? Da gab es verschiedenste Beispiele. Sowas hätte ich gern mehr gehabt. Ich fand es aber, was mich immer sehr freut und was ich immer sehr gern höre, sind, wie verschiedene Länder ihre Kampagnen gestalten oder welche Erfolge sie haben. Ich fand zum Beispiel sehr spannend, es gab einen Vortrag, der heißt What's Happening in Asia. Das finde ich immer sehr spannend, auch wenn es mich sehr rausreißt aus dem, was ich weiß, weil das ja wirklich ein ganz anderes Level ist. Also da geht es dann wirklich um ganz andere Kampagnen und um viel, viel seichteren Tierschutz, würde ich sagen, als bei uns. Weil halt auch viel weniger möglich ist in vielen asiatischen Ländern, muss man sagen. Aber ich finde das immer sehr spannend und man kriegt einen guten Einblick von der ganzen Welt. Also es fehlen natürlich viele Länder und viele Bereiche und viele. Aber ich finde das immer sehr spannend, da reinzuhören, was gerade in anderen international passiert.
Mhm. Ich stimme voll zu. Und ich glaube, das ist vielleicht mein persönliches Ding. Ich glaube, ich würde mehr mitnehmen drauf, wenn ich immer nur dasselbe Art von Vortragsstil quasi. Das ist immer ein Vortrag und man sitzt und hört zu. Und wenn das ab und zu ein bisschen aufgemischt wird, das wäre wahrscheinlich so gut für die Aufmerksamkeitsspanne.
Was mir aufgefallen ist im Rahmen dieses Kongresses, ich muss zugeben, ich habe die internationalen Kontakte vernachlässigt in den letzten Jahren, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es scheinbar eine neue Welle von zivilem Ungehorsam gibt. Also mit Animal Rebellion und Animal Extinction, wie sie alle heißen.
Animal Rising ist, glaube ich,
die so ganz offen, haben sie es uns erzählt und auch filmisch gezeigt, offen in eine Beagle-Zucht einbrechen und dort Tiere mitnehmen, während die Wachen daneben stehen und die Polizei rufen und sie zeigen ihr Gesicht und lassen sich filmen. Also das ist
eigentlich, stellen sich
zum Verfahren. Anderer hat gezeigt, dass er in einen Schlachthof hineingeht, schneidet ein Loch im Zaun, geht hinein, mitten am Tag unter die Arbeiter, filmt dort und übergibt sich nachher der Polizei. Sehr, sehr beeindruckend. Was habt ihr für ein Gefühl? Stimmt dieser Eindruck von mir, dass es wirklich eine neue Welle diesbezüglich gibt? Und im Unterschied zu früher unmaskierte Aktionen dieser Art, ich würde mich gern wissen, warum das so ist. Also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Also zu meiner Zeit, wie ich in dieser selben Gegend dieser Beagle-Zucht war, hätte niemand wirklich so etwas ohne Maske gemacht.
Ich fände total spannend, weil vor ein paar Jahren war diese Welle an neuen Leuten alle AV, also Anonymous for the Voiceless. Die waren, vor 3 Jahren war das total, die haben viele Vorträge gehalten, da war so die Meinung, okay, das ist jetzt die Strategie. Und es ist lustig, dass es jetzt eine neue Welle gibt mit neuen Leuten, die ganz andere Strategien und ganz andere Sachen haben. Die machen das und zeigen ihr Gesicht. Cool wäre wahrscheinlich ein Security-Workshop gewesen, wo man über
ja, darüber redet. Ja, aber das ist auch eine ganz andere Philosophie, weil wir haben ja mit denen geredet und die sagen halt auch wirklich, dass sie das bewusst so machen. Also die wollen, glaube ich, die würden nicht kommen zu einem Security-Workshop. Also ich bin auch bei einem Security-Workshop, aber gezielt diese Leute, das ist ein neuer Wind, das ist eine neue Philosophie, wo die sagen, sie wollen so radikal auftreten, sie wollen damit ihrem Gesicht ringen, sie wollen auch diese Gerichtsprozesse offen führen und sie sind auch bereit, ins Gefängnis zu gehen.
Was ich so schön finde, ist, glaube ich, deine Frage war ja auch, du fragst dich, warum die das machen. Ich kann es zwar nicht beantworten, aber ich kann mir vorstellen, warum. Und das finde ich schon schön, weil ich glaube, dass sie vielleicht auch damit, das ist jetzt nur hypothetisch, aber damit auch zeigen, sie zeigen ihr Gesicht, weil sie nichts Falsches tun. Sie machen das Richtige, indem sie Tiere befreien. Und vielleicht wollen sie das damit ausdrücken. Wenn das der Wandel ist, dass die Menschen ihr Gesicht nicht mehr verstecken, weil sie an und für sich vielleicht was Gesetzloses tun, in Anführungszeichen, um das Richtige zu tun. Und die anderen, die das Falsche tun mit diesen Tieren, sind ja eigentlich die, die ihr Gesicht verdecken müssen, in Anführungszeichen.
Aber das Resultat kann sein, Jahre Gefängnis. Heißt, diese Leute sind völlig außer Action. Und da muss man sich dann ab irgendeinem Punkt die Frage stellen, ob das dann noch effektiv ist. Aber
wenn man mit ihnen redet, akzeptieren sie das aber. Also sie wissen, dass diese Gefahr da ist. Ich war am Anfang auch total schockiert und habe auch gefragt, habt ihr keine Angst vor Repression? Und die sagen halt, nein, das ist unsere Strategie, wir sind darauf eingestellt. Wir schauen in die Zukunft mit Leuten, die ins Gefängnis gehen.
Ja. Ich habe auch mit ihnen gesprochen und der eine hatte zuerst einmal irgendwelche Reifen aufgestochen vor einem Schlachthof. Da kommt jetzt ein Verfahren, also ganz offen, mit einem Bohrer und mit einer Zange, also die Valves, diese Ventile abgeschnitten. Dann hat er 2 Jahre eine bedingte Haft aufgepumpt bekommen, das heißt 2 Jahre nicht auffallen, sonst muss 2 Jahre in Haft. Das sind dann halt schon staatliche Repressionsmethoden, die solche Kampagnenstile entweder durch genug Leute, die da austauschen, oder einfach zum Erliegen bringen. Ich bin dann neugierig, wie das letztlich ausgeht.
Meint ihr, dass das dann zum Erliegen kommt? Weil je mehr Menschen dann ja, sag ich mal, ins Gefängnis kommen, stell dir mal vor, zum Beispiel in Deutschland, wenn du ein Parkticket nicht bezahlst, ne, oder eine Buße, dann ist das anders wie in Österreich. Du bezahlst nicht, dann kommst du wegen zum Beispiel 50 Euro kommst du ins Gefängnis. Erzwingungshaft nennt sich das.
Und, wenn du es nicht zahlst.
Genau, diese Idiotie, für ein nicht bezahltes Ticket ins Gefängnis zu kommen, vielleicht machen die das so ähnlich. Also wenn so viele Menschen...
50 Euro kommst du 2 Tage.
Ja.
Und wenn die das machen, kommen sie unter Umständen 2 Jahre.
Aber wenn 100 Aktivisten im Gefängnis wegen sowas...
Wie oft wird man zwei Jahre im Gefängnis sein?
Weiß ich nicht.
In England waren, sage ich, bis jetzt etwa 2000 im Gefängnis. 2000 Menschen.
Ganz kurz noch dazu. Die Strategie oder der Plan dahinter ist, weil du gerade gefragt hast, wie sie das machen wollen, dass sie genug Leute begeistern. Also die Idee ist schon diese Schneeball-Lawine.
Aber wenn man sieht, wie die im Hefe sitzen, möchte ich sehen, wer sich dafür noch...
Ja, aber sie kommunizieren das ja auch so, dass sie sagen, wir sind so viele, das ist notwendig. Also ich sage nicht, das geht auch, ich sage nur, das ist der Plan.
Es kommt auch noch dazu, dass man einen Lebensstil haben muss, wo man nichts besitzt. Weil wenn du was besitzt, du blockierst den Schlag, dann sind das schnell 100.000 Euro Schaden. Und das kann ja kein Mensch zahlen. Oder du bist dann... Du verlierst alles, was du im Besitz hast. Also das gehört zu diesem Aktivismus-Lebensstil gehört dazu, nichts zu besitzen. Und das ist natürlich, ich glaube, in England eher weiter verbreitet als bei uns, wo man vor so viel mehr Angst hätte. Es gab dann eine Thematik, die Konflikt zwischen Reformismus und Abolitionismus, die früher viel, viel dominanter war, aber jetzt schon auch thematisiert wurde in einem gewissen Rahmen. Man sieht Leute herumgehen mit dem T-Shirt Rights, not Welfare. Auf der anderen Seite schon sehr reformistische Vorträge, ohne dass sich die Leute gegenseitig prügeln. Wie seht ihr diesen Reformismus-Abolitionismus-Konflikt im Rahmen der Tierrechtsbewegung und im Rahmen dieses Kongresses? Kann man das positiv sehen, wie sich das entwickelt, oder sind das doch noch Bruchstellen, die Effektivität hemmen?
Ich fand es spannend, es gab ja einen Workshop, da ging es dezidiert genau darum, also Welfarism versus Abolitionism. Und da gab es dann am Schluss so Diskussionsrunden. Und da sind wir auf einen guten Nenner gekommen, muss ich sagen, weil also wir haben irgendwie so diskutiert und Argumente ausgetauscht. Und am Schluss war dann so die Frage, okay, jetzt nach dieser Diskussionsrunde, seid ihr für eher Welfarism, oder also ich mag ja das Wort Welfarism nicht mehr, sondern so Reformkampagnen oder Abolitionismus. Und dann war so die Frage, okay, wofür seid ihr quasi? Und dann haben sich die meisten Leute aber gesagt, ich bin halt eigentlich in der Mitte. Also im Endeffekt möchte ich Tierbefreiung haben, aber die Strategie, die ich verfolge, funktioniert halt sehr viel öfter mit Reformismus als halt mit Abolitionismus. Und das war dann ziemlich Common Ground in unserer Gruppe, das war cool.
Ich habe diese Unterscheidung zwischen neuer Reformismus und Reformismus recht spannend gefunden. Das ist irgendwie diese unterschiedliche Strategie, wenn du Reformismus machst, des Reformismus wegen, also wenn ich wirklich will, dass einfach nur das Schwein Stroh bekommt, aber immer noch weiter ausgebeutet und dann getötet wird, dann ist das Reformismus. Und wenn ich sage, ich will das aber nur, um nach und nach Verbesserungsschritte zu setzen, dann ist das der neue Reformismus. Und ich hatte in allen Gesprächen, die ich erlebt habe, sehr positive Austausch dazu und auch sehr viel, eigentlich gar keine Kritik daran in dem Sinn, weil es halt sehr gut angenommen wird. Also so, dass man jetzt sagt, das ist Schwachsinn oder das wäre viel besser, wenn ihr das machen würdet, das habe ich gar nicht erlebt. Und in meiner Gruppe war das auch im Prinzip die Konklusion, ja.
Ich finde, es zieht sich auch durch die ganzen Vorträge, dass man zwar in der Theorie ja sagen kann, ja, Abolitionismus ist schon das Richtige, aber im Endeffekt freut sich jeder einzelne Mensch immer, das ist bei uns verboten und wir haben diese Gesetzesänderung geschafft. Das wird nur positiv quasi erwähnt und erzählt und dann sind alle, boah, super, bei euch ist das verboten, das ist aber cool. Und da wird dann gar nicht so, das ist nur Welfarism. Also das wird dann, da ist ein Unterschied scheinbar.
Das war früher in meinen Augen überhaupt nicht so. Nicht? Also da wurde es ganz scharf kritisiert, wenn jemand ein Legebatterieverbot erreicht, dann wurde gesagt, du hast jetzt wirklich einen Nachteil erreicht. Also wurde von außen so kommuniziert.
Das war auch oft Thema, es ist oft so, dass jemand sagt, oh, eine Reformismuskampagne, die macht die weitere Arbeit in dem Bereich unmöglich, oder also diese ganzen Vorteile, die sind schon gekommen, aber die sind dann halt auch gut zu entkräften. Also
das ist ja faktisch durch die Geschichte.
Genau. Es war halt auch gut, dass du das sehr gut aufgearbeitet hast bei deinem Workshop, weil einerseits haben das viele gehört und andererseits konnte man immer wieder referenzieren. Also ich habe da gar kein Problem damit gehabt, das zu...
Ja, ich bin leider da ein bisschen zu wenig. Ich habe mich dann noch, ich bin jetzt noch nicht so lang Tierschützer, aber man sieht ja beim VGD und wie diese Reformismuskampagnen wirken und dass sie in der Geschichte gewirkt haben. Und ich habe mir gedacht, hier beim Kongress, dass ein bisschen zu viel philosophiert wird und dass diese Abolitionisten, oder die halt die Strategie verfolgen, lieber irgendwie zu viel nachdenken und zu wenig auf die Straße gehen und irgendwie dann gar nichts mehr erreichen und vielleicht eigentlich dem ganzen Tierschutz schaden, weil man redet dann nur mehr über sich und wie man sich verhält. Aber ich will ja was bewirken. Und ich sehe ja zum Beispiel eben beim VGD, wir haben ja viel bewirkt. Und da sind wir wirklich ein Vorzeigeverein in Europa. Und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt ein bisschen zu viele diese philosophischen Ideen aufkommen und wir beschäftigen uns nur mehr miteinander. Also, ja...
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es ja auch ganz stark eine Einigung darüber, dass man da keine Entscheidung treffen muss, dass man jetzt nicht sagen muss, das ist der richtige Weg und den gehen wir alle, sondern dass es beides gibt, beides sinnvoll ist und beides halt einfach Anwendungsfälle hat, wo es notwendig ist. Mhm. Und also bei mir war da in allen Gruppen und Gesprächen eine sehr große Zustimmung, dass man sagt...
Ich muss zugeben, ich habe halt bei den abolitionistischen Gruppen, die es ja hier gab, das sind dann immer, wenn der Martin zum Beispiel vorgestellt hat, eben wie schön die Natur ist und dass die Tiere glücklich sind in der Natur ohne unser Einwirken oder dass wir ihnen überall helfen sollen, da gab es ein großes Kopfschütteln und so weiter und da sehe ich dann, ist man dann wirklich schon so weit weg als, und ich sehe auch in den Gruppen, ich kenne jetzt nicht jeden, aber da gibt es wirklich sehr wenig Kampagnen für Tierschutz. Das ist halt alles nur Philosophieren in der Gruppe selber. Das ist nicht mein Ding.
Thematik ziviler Ungehorsam oder eben Sicherheitskultur und dann eben auch Aktionen, die tatsächlichen Gesetzesbruch darstellen, wie das von der ALF, der Animal Liberation Front gemacht wurde, die 1976 von Ronnie Lee gegründet worden ist und eigentlich mehr als Idee, als konkrete Gruppe existiert hat. Davon hört man heutzutage wenig. Vor 20 Jahren war mein Eindruck, das war noch so Thema, das wurde auch glorifiziert, während heute spielen solche Aktionen, wie zum Beispiel, dass irgendwas niedergebrannt wird oder dass es große Befreiungsaktionen gibt mit möglichst viel Sachschaden, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Warum glaubt sie, ist das, hat das mit staatlicher Repression zu tun? Weil es gab ja ganz starke staatliche Repressionswellen in den späten 2000er Jahren, sowohl in den USA als auch in England, als auch in Österreich, in Spanien, in Neuseeland, überall sind also wirklich da die Staaten mit Brutalität drüber gefahren.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es wegen der Repression ist. Aber ich frage mich auch, ob Animal Rising das jetzt wieder ein bisschen hervorholt, weil die machen das ja schon, große Befreiungskampagnen, große Befreiungs von Tieren und so. Ich frage mich, ob die irgendwann mal zu Sachschaden auch mehr übergehen. Das wird spannend, wenn sie das machen sollten. Haben sie ja aber auch schon teilweise ein bisschen. Diese Milch blockieren und sowas, das kann man auch vielleicht als Sach- oder als Wirtschaftsschaden wahrscheinlich eher zählen. Also ja, wahrscheinlich die Repression. Vielleicht haben wir auch einfach die Leute, weil ich erinnere mich, dass vor 2021 war ich da und da war auch ein Animal Liberation Front Stand, also quasi so mit Büchern. Der Supporters
Group wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und letztes Jahr war es schon Thema, also mehr Thema. Es war kein großes Thema, es war letztes Jahr schon das Thema. Vor allem, weil es da sehr die Filme gezeigt wurden und da wurde sehr versucht, das Movement wieder stark in diese Richtung zu drängen. Und deswegen gab es vor allem nach diesen Filmen sehr viel Diskussion darüber. Ich habe sehr oft gehört und in manchen Aspekten, finde ich, fühlt sich das auch ganz gut an, dass das halt die Vergangenheit des Movements ist und dass sich das ein bisschen dahin wegentwickelt. Ich glaube, dass es schon viel mit Repression zu tun hat. Ich glaube aber auch nicht, dass es vorbei ist und nie wieder kommen wird. Ich glaube eher, dass es vielleicht taktischer eingesetzt wird, wenn es
passiert. Man könnte es ja auch als eine Methodik oder Taktik verstehen, indem man sagt, heute sind wir doch schon so einflussreich in der Gesellschaft, dass wir wirkliche Reformen erreichen. Während früher hat man das Gefühl, wo du immer bist, was du immer machst, du rennst gegen die Betonwand und da kann man dann nur noch mit einem Vorschlag kann man Löcher stanzen. Anderes kannst du nichts vorwärts bringen. Vielleicht ist also dieses Faktum, dass sich viele Kampagnen tatsächlich umsetzen lassen, die Erkenntnis, dass man wirklich so ein Verbot erreichen kann, die alle umfassen im ganzen Land, die sich dran halten müssen, die könnten dazu geführt haben, dass man solche Dinge weniger macht. Also, ich weiß nicht, ob das politisch gesehen vernünftig ist, aber man könnte ja sagen, das ist ein bisschen so die Verzweiflung, dass man so eine Tat setzt, wenn man nicht weiß, wie soll man anders gegen diesen Monolith ankommen. Man kann es natürlich auch als strategisch, taktisch sehen, aber da ist es offensichtlich jetzt von anderen Taktiken überholt. Bisschen damit zusammenhängen ist Camp Beagle. Die haben also wieder so eine Camp-Strategie, also eine Kampagnenstrategie aufgegriffen in England. Das war ja eine Zeit lang wirklich Standard. Camps bei allen möglichen großen also Autobahnbaustellen, zum Beispiel die Umweltbewegung, Camps vor HLS, vor diesem großen Tierversuchslabor und Camps vor verschiedensten Züchtern für Tierversuche, sogenannten Versuchstieren. Habt ihr Camp Beagle, das ja doch in mindestens 3 Vorträgen, glaube ich, aufgetaucht ist, habt ihr das mitbekommen und was haltet ihr davon?
Ich habe es mitbekommen in dem Film, der gezeigt wurde, und es ist schon lustig. Also es wäre für mich nichts, weil ich glaube, es ist total unbequem, da zu leben.
Das sitzt nur so an der Straße. Warum fahren die ganze Zeit die Autos vorbei und das 3,5 Jahre?
Aber man muss sich das auch so vorstellen. In dem Film haben sie das so gezeigt. Das ist ein Camp genau vor dieser Zuchtstelle und da ist eine Einfahrt und da kommen die Mitarbeitenden raus und die stehen dann wirklich gegenüber von dieser Einfahrt. Jeden Tag, jedes Mal, wenn die rein und rausfahren und schreien die wirklich und beleidigen und beschimpfen die mit Puppykiller. Und also das ist eben eine ganz, also ich habe sowas noch nie gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Das war ganz typisch in England früher, würde ich sagen. Hast du das mitbekommen oder du gar nicht von der
Ich habe mir am Anfang gedacht, boah, das, ich würde gerne hinfahren und mir das anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch anschauen muss. Also das Abschreckende für mich ist einfach, es muss so schlimm sein, da zu leben an der Straße in so einem Trekking-Camp. Aber es ist cool, dass sie es machen irgendwie.
Irgendwie finde ich es aber cool, dass sich die Personen dem annehmen, weil die sagen ja auch, es ist ineffektiv und sie wissen nicht, sie glauben schon, dass das erfolgreich sein wird, aber für sie haben halt ihre Passion gefunden und sie wollen sich da festbeißen und wollen da auch festgebissen bleiben und das finde ich beeindruckend, das finde ich toll.
Und auch cool, dass das geht in England, dass die Polizei nicht einfach kommt und sie niedermäht. Das heißt, es ist eine coole Protestkultur.
Ja, das ist witzig. Es gab wirklich jahrzehntelang, glaube ich, Camps in England, zum Beispiel bei den Pershing-Raketen. Da gab es so eine Raketenbasis und da haben die Leute davor ein Camp gemacht, wirklich 10, 20 Jahre dort gecampt. Und immer wieder Aktionismus. Nicht nur nicht campen, sondern sie im Rennen auch nochmal rein, schneiden irgendwo einen Zaun auf. Oder in dem Fall gab es ja mehrere solche Beagle-Befreiungen dort oder auch. Die fliegen mit der Drohne drüber und filmen, wie die diese Beagle hin und her schaffen. Und die haben schon einiges an Material zustande gebracht.
Aber es erinnert ein bisschen an das Tesla, also wenn man es nach Europa jetzt holen will, mehr das Tesla-Protestcamp in Deutschland, das erinnert mich schon sehr stark an das. Ich meine, das sind viel mehr Leute, aber die rennen ja auch immer wieder aus ihrem Camp raus, machen irgendwas kaputt, schneiden irgendwas um und rennen dann wieder in den Wald hinein. Also das geben uns das offensichtlich schon.
Aber das Camp ist wahrscheinlich in einer netteren Umgebung, stell ich mir vor, also direkt an einer Schnellstraße.
Hier ist ein Wald.
Auf dem Gehsteig einer Schnellstraße 3,5 Jahre zu campen, das wäre echt für mich nichts. Muss ich leider sagen.
Aber es ist luxuriöser, als ich dachte.
Gell, dass sie eine Dusche haben und dann Kochstellen, die schleppen dort Gas hin. Ich weiß nicht, wie grinst das Wasser hin, da muss man mit eigenem Tanker vorfahren, dass sie duschen können, dass sie genug Wasser haben. Also es steckt viel Wissen drin, wie man sowas gut organisiert, wovon man natürlich auch was lernen kann. Aber in Österreich kann ich mir sowas irgendwie nicht wirklich vorstellen. Ich meine, wir hatten natürlich zum Beispiel, es gibt immer wieder solche Besetzungscamps, hat es gegeben, aber das war ja nie 3,5 Jahre, sondern das ist maximal 2-3 Monate gewesen.
Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das mal passiert im Zuge einer Kampagne, wenn man sich irgendwie wirklich gezielt gegen einen lokalen Betrieb in irgendeiner Form festbeißen will. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist null, aber es ist, glaube ich, nicht so hoch.
Ich finde an Camp Beagle auch noch sehr cool, dass sie das Internet so gut nutzen. Ja. Sie machen jeden Tag Livestreams. Jeden Tag, der geht einfach live und redet einfach Stunden, was ihm so einfällt. Und dann macht er TikTok-Videos draus und sie haben schon noch viele Leute, die dahinter stehen, weil es gibt scheinbar eine Person, der schickt da dann die Videos und die schneidet die dann irgendwie ein bisschen schneller zusammen, sodass es halt irgendwie cool ist und leicht anzuschauen. Und da geht er regelmäßig viral, hat er gesagt, was wirklich viele Leute erreicht und was finde ich schon sehr cool ist.
Ein anderer Themenbereich, der vor 20 Jahren kein Thema war und jetzt scheinbar zunehmend eins wird, allerdings schon vor ein paar Jahren erstmals, ist diese Frage, du hast das schon angesprochen, Interventionalismus in der Wildnis. Ich würde nämlich eher weniger von Wildtieren reden, weil bei der Jagd greifen wir ständig ein zum Schutz von Wildtieren, eben vor Menschen. Aber der Interventionalismus sagt ja, man soll irgendwo in die totale Wildnis gehen, wo überhaupt kein Mensch ist und dort schauen, dass nicht ein Tier dem anderen was antut, weil das eben auch eine Rechtsverletzung wäre. Nicht? Also wenn man davon ausgeht, so ein Elch in British Columbia ist ein Rechtsträger und da kommt ein Wolfrudel und will den töten, müssen wir eingreifen, wie man es halt hier in der Gesellschaft auch täte und diese Übertragung. Wie habt ihr, habt ein bisschen was dazu gesagt, vielleicht wollt ihr was dazu sagen, wie habt ihr die Austragung dieses Konflikts erlebt? War das konstruktiv und auch findest du das sinnvoll, dieses Thema zu haben?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich habe diese Vorträge, glaube ich, gar nicht geschaut.
Ach so, okay.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass wenn man Tiere schützt und Wildtiere schützen will, dass dann manche Leute sagen, dann müsste man aufpassen, dass ein Wolfsrudel quasi hat kein Elch.
Dass die Tiere voreinander geschützt werden, beziehungsweise und dass sie vor Kälte geschützt werden oder vor Unwetter geschützt werden.
Das ist so eine Argumentation, die ich von meiner Freundin schon gehört habe, die ihr oft entgegengebracht wurde bei ihrem Aktivismus, bei Veganern zum Beispiel, dass sie dann sagen, ja, ihr lauft ja über Gras und so, tötet aber ja auch Lebewesen.
Aber das ist immerhin dann der Mensch, während die sagen, ja, wenn das Mauswiesel die Maus fängt, muss man eingreifen und das verhindern. Nicht?
Ja, und da bin ich der Meinung, dass man der Natur seinen freien Lauf lassen sollte. Also das ist meine Ansicht, dass die Natur ist so geschaffen und die Natur regelt sich selbst. und dass ja ganz oft der Mensch da eben immer eingreift. Ne? Und da bin ich der Meinung, meine Meinung ist, man soll das einfach so lassen, die Natur, sich der Natur überlassen, die Wildnis quasi. Ne? Und der Aktivismus, der hier stattfindet, dem ich jetzt so beigetreten bin, was ich so toll finde, ist ja, dass man eben den Tieren das auch ermöglicht, also ihre Freiheit, ne? Sodass sie dann so leben können, wie es gut für sie ist.
Es kommt ja ein bisschen darauf an, sozusagen, welche Richtung man am Schluss geht. Geht es darum, das Leid auf dieser Welt zu reduzieren, oder geht es darum, möglichst Individuen möglichst viel Autonomie und Freiraum zu schaffen? Weil das muss ja nicht dasselbe sein. Und es scheint mir ja schon sehr um einen Utilitarismus, Befreiungskonzept-Vergleich zu gehen. Was mir aufgefallen ist, vielleicht wollt ihr dazu was sagen, ist, dass die Argumentation für Interventionalismus oft erschreckend parallel geht mit dem, was die Jägerschaft in Österreich sagt. Nämlich die armen hungernden Tiere, wir müssen sie füttern, die armen alten Tiere, wir müssen sie schießen, die armen kranken Tiere, wir müssen sie töten, der böse Wolf, weil das Schaf leidet so sehr, wir müssen ihn umbringen. Also es ist eigentlich vieles parallel.
Ich denke mir das wirklich auch oft, und bei diesen Vorträgen bin ich auch oft mit dem Gedanken rausgegangen, wenn man jetzt sagt, man muss Fleischfresser aus dem System nehmen, wie auch immer, wer sollte das tun? Das wären ja Jäger, die das machen. Also das ist ja genau die Jägerschaft. Du beschreibst eine Jagd und einen Sinn für die Jagd, den es einfach nicht gibt und nicht geben sollte, finde ich. Also ja, ich bin auch voll der Meinung, dass Wildtiere Autonomie brauchen und einen Platz brauchen, in dem sie leben können. Und ein Tier leidet nicht unter der Natur, weil es halt Teil der Natur ist. Und wir sehen ja auch bei Ökosystemen, dass Ökosysteme nicht funktionieren ohne Fleischfresser. Das ist halt, das gehört zusammen, das ist ein Kreislauf irgendwo. Ich will jetzt nicht König der Löwen zitieren, aber es ist ja doch, es braucht ganz einfach Fleischfresser und Pflanzenfresser. Und das anders darzustellen, finde ich komisch.
Ich finde ja auch schräg, weil ich habe das Gefühl, es gipfelt dann sowas, dass man sich als Tierrechtsaktivist freut, wenn man einen erfahrenen Maler sieht, weil der kann keine kleinen Mäuse mehr essen. Das ist ja absurd. Und ich fand vor allem den Vortrag von den John Hammack, heißt er? Oder
Hancock.
Hancock, ah, okay.
Julian Hancock ist, glaube ich, sein YouTube-Kanal.
Okay. Von dem, der spricht ja kein Deutsch, das heißt, der kann mich nicht das anhören, sich dann aufregen. Ich fand das so schlecht, sein Vortrag. Es war natürlich so rhetorisch gut, weil er sich Mühe gegeben hat zu sprechen, aber er hat nur Videos gezeigt von dem schlimmsten Leid, das man sich so vorstellen kann, und hat dann so auf so eine Orgeart einfach so gesagt, da ist ein Baby-Elefant, der wird lebendig gefressen und wir wissen alle, dass das ein Problem ist und man muss was dagegen machen. Man könnte genauso gut, die Hyänen haben das Baby-Elefant, das halt in dem Schlamm stecken geblieben ist, gegessen, man kann genauso gut zu den Hyänenbabys gehen und sagen, Gott sei Dank hat die Mutter ein Essen gefunden für diese Babys und die sind nicht verhungert. Es ist halt ein Kreislauf, und der hat nur versucht, mit besonders schockierenden Aussagen besonders viele Leute komplett zu traumatisieren und dann so viele Sachen in ein falsches Licht gerückt. Der hat auch behauptet, ja, alles, was natürlich ist, ist gut, sagt ihr ja immer, aber wenn Kinder Krebs haben, ist das auch natürlich. Und das ist nur ein Schocker, das ist kein echtes Argument, und ich fand das total arg, dass er das so, ja, so ja, dargestellt hat.
Also vor dem Vortrag war ich auch geschockt, dass irgendwie, wie ich das gehört, zum ersten Mal gehört habe, dass es diese Einstellung gibt, diese Philosophie, da war ich wirklich geschockt, dass Leute überhaupt so weit gehen können, und was das für einen Sinn hat. Also wie weit von der Natur muss man entfernt sein, um dann quasi Gott zu spielen, auch wenn es keinen Gott gibt oder Göttin. Es ist, aber er hat auch in seinem Vortrag gesagt, ja, wir wollen nicht Gott spielen. Aber genau das ist es ja. Entweder bist du, verrennst du dich total in einer Philosophie und versuchst da ja quasi Gott zu spielen oder Göttin. Aber das, und er hat dann mit diesen emotionalen Pausen, er hat sich sehr gern reden gehört. Und
er hat YouTube-Videos
gezeigt, auch wie ein Eichhörnchen halt Parasiten hat und die Haut halt weg ist. Ja, aber das hat halt da ganz normal gelebt. Also das waren halt so banale Sachen, und er wollte nur Emotionen wecken im Saal.
Wobei ein Eichhörnchen auch Küken reißt.
Ja, aber sind wir jetzt noch Teil der Natur? Es gibt die Natur seit Milliarden Jahren, und wir tun uns da jetzt bemüßigen, uns da jetzt für jeden einzusetzen, das ist so und das war so. Und echt, also ich habe wirklich irgendwie Angst vor diesen Leuten, dass wie weit die gehen und wie überzeugt die Leute sind. Die streiten ja dann auch gerne und so weiter. Also ich hoffe, das wird nicht zu sehr, das verbreitet sich nicht zu sehr, weil Ja.
Vor ungefähr fünf Jahren gab es da wirklich einen Kongress in Berlin, nur von solchen Gruppen für Interventionalismus. Alle Gruppen, die teilgenommen haben, waren sich einig, man muss Interventionalismus betreiben und die Frage ist, wie am besten.
So spezifistisch auch zu glauben, dass wir als Menschen das Recht oder auch die Pflicht, sagen sie ja, haben, alle anderen Lebewesen auf der Erde zu kontrollieren und zu schauen, dass es das ist ja so arg.
Der Vortrag hieß ja The Vegan Blindspot und es ging ja irgendwie um ein Tierleid oder ein großes Tierleid. Es ging auch stark darum, wie viele Tiere es gibt und dass es viel mehr Wildtiere als es alle anderen Tiere gibt. Und ich finde, das grundlegende Argument, dass man sagt, man will sich für Wildtierleid einsetzen, das finde ich ja richtig. Das war ja auch irgendwie so seine Essenz. Aber der Ansatzpunkt, wie man das macht, das ist halt, ich finde, das hat auch nicht Sinn gemacht von Anfang bis Ende. Also für mich zumindest. Ich habe das nicht, diesen logischen Gang
habe ich
nicht
verstanden. Ja, als ich das gesehen habe mit diesem Vortrag fürs Wildtier einsetzen, war ich der Meinung, es ginge dabei um die Jagd.
Gegen die Jagd,
also was ich jetzt hier höre, bin ich ganz froh, dass ich in dem Vortrag nicht war, weil das wäre für mich als Neuling rausgeschmissene Zeit gewesen, weil ich denke, bei Tierschutz, für mich geht es darum, der Spezies Mensch nahezubringen, dass wir aufhören, die Tiere zu quälen.
Nee. Der Björn Vreter hat ja bei uns im Tierrechtskongress in Wien einen Vortrag gehalten und hat eben die Auswirkung des Menschen auf die Tierwelt als Kolonialismus gesehen. Und das kommt mir da als erstes so vor. Du gehst also, du kolonialisierst die und willst sie deinem Kulturkonzept unterwerfen. Genau. Und das ist schon bemerkenswert.
Ich finde auch noch ein ganz kurzer Punkt, das ist spannend, dass es ja so viel um Leid geht. Und ich finde, du hast das in deinem Vortrag sehr gut gesagt, dass man oft dieses Leid an Tiere anlegt, die gerade gerissen werden oder getötet werden, was weiß ich. Und da ist Adrenalin gar kein Punkt, weil in solchen Situationen ist es ja total wichtig auch zu sehen, die Natur hat ja ein Mittel und wer schon mal einen schweren Unfall hatte, der weiß, dass Adrenalin sehr, sehr viel machen kann. Und da dann aber über dieses Leid zu reden, was man gar nicht selber spürt und auch gar nicht weiß, wie sich das anfühlt und das höchstwahrscheinlich in einem Adrenalin sich sowieso ganz anders verhält, das finde ich auch total ein komisches Konzept.
Frage in die Runde, gab es Themenfelder, die euch abgegangen sind, wo ihr denkt, warum wurde das nicht angesprochen, es wäre wichtig gewesen?
Sicherheitskultur und an sich auch so alles rund um die Sicherheitskultur, Repression und wie man damit umgeht und was es da überhaupt gibt und so, das hat mir sehr gefühlt.
Mir würde auch so Technisches hätte mich auch interessiert, so die neuesten Kameras, die vielleicht andere Leute benutzt haben, die cool sind oder alles.
Fotografie-Vortrag gab es dieses Mal auch gar keinen, glaube ich.
Was habt ihr über diesen AI-Vortrag gehalten, des Nutzen für Tierrechte? War da wer dort von euch?
Das fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand das gar nicht so schlecht mit der künstlichen Intelligenz.
Habt ihr das sonst mehr gehört? Das für mich erstaunlicher war, dass er hauptsächlich so als Beispiel Themen besprochen hat, wie formuliere ich einen Fundraising-Brief? Und dann hat er in aller Möglichkeit dazu benutzt, was man natürlich auch sagen kann, ist ganz gut. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemand bin, der einen Fundraising-Brief kriegt, den überhaupt nie ein Mensch gesehen hat, wo nur eine AI das so zusammengestellt hat, damit es meine Psyche möglichst fängt, finde ich total gut. Aber ja, ich bin nicht besonders AI-kritisch. Aber ja, man kann natürlich
alle möglichen Technologien verwenden. Aber wie gesagt, als Neuling, ich habe ja diese Eindrücke aufgenommen. Das war keine Entschuldigung, aber ich fand es wirklich. Das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hätte, das kam mir jetzt heute Morgen beim Morgenbriefing. Da haben mir Leute gesprochen, die gar keine Vorträge gehalten haben. Und da hat sich dann einer auf das Podium gestellt und der hat so ganz kurz und ganz schnell angerissen, was zum Beispiel wir in Deutschland tun können, was am besten ist, um da auch was zu verändern, nämlich zum Beispiel einen Brief zu schreiben an die Politiker und dass man dann nicht alle auf einmal anschreiben soll, sonst sehen die das als Sammelbrief und so. Da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Input gewünscht, für mich als Neuling, dass ich weiß, weil ich habe es noch immer nicht ganz verstanden, ich muss jetzt nachforschen, ich habe mir es aufgeschrieben, ich muss mal nachforschen, wie das ist, dass man da hinschreiben kann über irgendwelche Situationen in irgendwelchen Tierfabriken. Und wen man da genau anschreibt, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, so ein bisschen.
Ja, ich fand ja auch, also Sicherheit und Übungen und so weiter und über rechtliche Sachen informiert werden.
Die halt von Staat zu Staat verschieden
sind. Genau, ja genau. Und aber es wäre auch interessant zu wissen, wie sind die Strukturen in den verschiedenen Ländern. Zum Beispiel, es gibt viele Einzelkämpferinnen, die gerne das machen möchten. Und wie können sich die wo, gut, das kann man sich natürlich selber informieren, aber wie kann man sich selber vielleicht eine Gruppe aufbauen? Wie kann man selber dann Kampagnen starten? Und dass ich den Leuten, es sind wirklich viele Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer hier, denen ich irgendwie Input gebe, informiert euch und ihr könnt dieses und jenes Konzept kopieren Und das hilft was, ja.
Ein paar Networking-Hilfen wären auch noch gut, weil das gibt es auf meinen anderen Konferenzen auch, dass ich einerseits die Möglichkeit habe, zu sagen, das würde mich interessieren, da kannst du mich jederzeit ansprechen dazu, oder auch vielleicht so Räume schaffen, wo man wirklich Leute miteinander verbindet, die ähnliche Themen behandeln und so.
Das kenne ich. Auch in Paris, da gab es dieses Speed-Dating.
Ja, genau sowas, das finde ich wirklich, ja, wirklich gut.
Da kommt die eine Reihe, steht da, die eine steht dann, jeder lebt mit jedem 2 Minuten und dann rückt man cool weiter und rückt so, dass cool man auch ein bisschen dazu kommt für soziale, ein bisschen gehemmter, ja, wie mich, ja, dass man auch dazu kommt, mit Leuten zu reden.
Super.
Weil ich möchte eigentlich fremde Menschen sehr ungern ansprechen.
Ja, sozial gehemmt. Das geht, glaube ich, vielen so. Mir geht es auch so. Ich mag das gern, wenn es da Hilfen gibt.
Also in dieser Szene gibt es halt viele Einzelkämpfer, die hier vielleicht nicht so zu sozialen Anschluss suchen oder mögen, aber trotzdem viel bewegen wollen. Die sollen man wirklich auch aktiv ansprechen.
Man sieht in solchen Nature-Filmen ja meistens, dass irgendein Tier ein anderes isst, und man sieht das leider, weil das halt das Spannendste ist. Da könnte man den Eindruck haben, es passiert dauernd. Aber wenn du dann 4 Tage, wie ich jetzt im Donaudelta da sitzt, siehst du ununterbrochen da 10.000 Vögel, die alle glücklichst schön herumschwimmen, miteinander spielen. Und das, der Normalzustand ist nicht, dass einer wie ein anderer isst. Das macht man halt vielleicht einmal am Tag oder einmal in der Woche. Ich meine, Krokodile essen sogar nur einmal in 2 Monaten irgendwas. Und de facto ist das eigentlich dann vergleichsweise selten. Und natürlich trifft vergleichsweise sehr, sehr wenig Tiere. Nicht? Also wenn eine relevante Anzahl von Tieren jeden Tag gefressen würde, wären sie alle weg, weil so schnell vermehrt man sich nicht. Konflikte. Vieles ist in der Tierrechtsbewegung schwierig gewesen in den letzten Jahrzehnten, weil man sich halt in die Haare kommt. Es gab auch einen eigenen Vortrag hier zur Konfliktbewältigung. Es gab auch diesen Gaza-Konflikt hier, wo also einige Personen das thematisieren wollten und die Leitung des Kongresses das also versucht hat zu unterbinden. Wie seht ihr A, die Konfliktbewältigung und B, die Diskussion über Konfliktbewältigung auf diesem Kongress?
Also ich fand eben dieser Gaza-Konflikt, den du gerade angesprochen hast, da fand ich, war die Konfliktbewältigung sehr gut. Also es war ein Problem, das hat sich über den ganzen Tag gezogen, dann ist es kurz eskaliert, weil halt von der einen Gruppe quasi eine Lösung gefordert wurde oder ein Statement oder halt auch nur das Ernstnehmen des Problems, und das Organizer-Team hat bis dato quasi noch keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern, und hat das immer wieder aufgeschoben, und dann wurde richtig lang, stundenlang am Abend darüber diskutiert, und das war super.
Bis 0 Uhr.
Ja.
Aber es wurde dieser ganze Konflikt wirklich von allen Blickwinkeln betrachtet. Mhm. Anfangs wurde halt geschaut, woher kommt dieser Unmut und was gibt es da für Positionen, und dann ging es auch wirklich darum, warum das für die Organizer natürlich nicht einfach ist, das zwischen Tür und Angel zu besprechen, weil es ein großes Thema, dem muss man Platz geben. Also ich habe das Gefühl, es wurde wirklich bis ans Ende ausdiskutiert. Ich habe selten in meinem Leben, einerseits total beeindruckend vom Orga-Team, dass sie sich die Zeit genommen haben und die Ressourcen dafür hatten, überhaupt das zu tun. Also ich bin auch schon dabei gewesen, wie Events organisiert werden, den Platz muss man dem mal geben können, und die haben sich wirklich Mühe gegeben, und es hatte den Vorteil, dass das Thema wirklich zu einem sehr weiten Ding ausdiskutiert wurde.
Das eine ist Konfliktlösung, die de facto da ist, das andere ist eine Hilfe, sozusagen auf der Metaebene, für Konflikte, die man zu Hause hat. Du hast mir vorhin erzählt, dass du diesen Vortrag gehört hast. Wie hast du das gefunden, diese Vorschläge zur Konfliktbewältigung sozusagen daheim in der Gruppe oder in der Direktbewegung abseits von der Konferenz?
Ja, absolut, absolut toll und hilfreich, weil einen das so ein bisschen daran erinnert hat, dass man erstmal schaut, was ist mit mir, so wie jetzt das auch die beiden hier gesagt haben mit dem Gaza-Konflikt. Und ich finde, das war das beste Beispiel, und das kann man auf alles übertragen. Also man hinterfragt, warum entsteht der Konflikt, was löst es in mir aus. Also mir hat es sehr viel geholfen. Ja? Und dann bespricht man das, man spricht es an, man fragt den anderen, wie fühlst du dich damit? Also ich bin ganz begeistert gewesen von diesem Vortrag. Und der hat mir für die Tierrechte und für das gesamte Leben, weil du das auf alles übertragen kannst, sehr viel geholfen. Also fand ich toll, sehr toll.
Ja, der Konflikt wurde wirklich professionell gelöst. Man hat sich Zeit genommen, alles besprochen. Und ich denke, beide Seiten waren relativ zufrieden. Man muss halt sagen, wirklich sind ehrenamtliche Leute halt hier, die das organisieren.
4 Minuten haben wir noch, ganz kurz. War für dich der Kongress erfolgreich?
Ja, auf jeden Fall. Und ich werde auch wahrscheinlich wiederkommen nächstes Jahr. Also es sind immer coole Tage, es geht schnell vorum. Aber ich nehme schon viel mit, muss ich sagen immer.
Jetzt gibt es ja nicht so viele Kongresse international. Findest du das wertvoll, zu Kongressen zu fahren? Wie viel Zeit würdest du dafür in Anspruch nehmen.
Ich finde es sehr, sehr wertvoll, zu Kongressen zu fahren, und ich finde auch diesen Kongress sehr cool, weil der eine ganz eigene Stimmung hat und man kann hier sehr viel auf vielen verschiedenen Ebenen mitnehmen. Also ich finde, ich bin immer wieder überrascht, dass ich vieles Neues lerne und auch neue Leute kennenlerne aus einem ganz neuen Bereich. Also ich finde, das lohnt sich, dafür Zeit zu nehmen. Ja.
Und ist der internationale Aspekt der Tierrechtsbewegung wichtig, oder ist es, reicht sich um seinen Hinterhof zu kümmern?
Ich finde es sehr, sehr wichtig. Also allein schon, weil man oft Ideen bekommt durch die Gespräche, und halt auch oft haben andere Leute Ideen, die dann bei uns ja auch funktionieren können, die man besprechen kann. Also das ist, ich finde den sehr, sehr wertvoll, den Austausch.
Du warst zum ersten Mal, hast du gesagt, auf so einem Kongress. Was war dein Eindruck? Kommst du wieder? Suchst du andere Kongresse? In Warschau gibt es nächstes Wochenende einen.
Also ich bin sehr beeindruckt. Ich komme wieder. Ich habe zu meiner Partnerin, die mich hergebracht hat, gesagt, als wir von Warschau gehört haben, hier gehen wir hin. Aber das schaffen wir leider zeitlich nicht. Ich werde wirklich die nächste Woche hinfahren, weil ich so begeistert bin von dem Kongress hier. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Es hat mich sehr bewegt, jetzt noch aktiver zu werden. Ich kenne ja hier einige am Mikrofon durch Infostände, und das war bis jetzt mein Aktivismus. Also ich war an Infoständen mit dabei und habe dann, soweit ich es konnte, und das war fast noch gar kein Wissen, mitgeholfen. Und durch den Kongress ist mir so viel Wissen mitgegeben worden, dass ich erstmal sagen muss, so ein bisschen sortieren. Und ich möchte jetzt auf alle Fälle wiederkommen und möchte noch mehr tun durch diesen Kongress. Also, ja.
Wie erfolgreich war für dich der Kongress, und würdest du wiederkommen? Suchst du weitere Kongresse?
Ja, ich habe einen positiven Eindruck. Ich würde wahrscheinlich wiederkommen. Ich habe eigentlich aber auch, also ich habe immer wenig geschlafen, habe eigentlich immer Kopfweh gehabt und war ziemlich erledigt. Es ist halt viel Programm. Aber insgesamt vielleicht mehr Zeit nehmen, die Anreise ist heftig. Irgendwie besser planen die Anreise, vielleicht ein bisschen Rundumprogramm noch. Aber sehr nett, ich komme sicher nur wieder.
Und suchst du weitere Kongresse? Ich meine, wenn man sich bemüht, kann man auch in die USA fliegen und dort Kongresse besuchen. Es gibt ein Asia-Kongress, in Georgien macht immer wieder einen Kongress. Muss man halt weiter.
Ja, vielleicht. Aber ich war ein bisschen traurig, dass ich in Wien nicht bei Demos mitmachen konnte. Also das ist immer ein bisschen so.
Während des Kongresses.
Genau, es gab viele Themen in Wien, aber es ist trotzdem beides wichtig.
Okay, die Zeit ist um. Vielen Dank.
Kommst du wieder, Martin?
Ich war jetzt einige Jahre nicht, aber ich werde mich bemühen, es doch wieder zu machen, weil es ja schon inspiriert und motiviert auch. Und dass da diesen Aspekt auch nicht vergessen. Es steht und fällt ja sehr viel mit der inneren Motivation. Wenn man engagiert ist, dann reicht man was. Wenn man das nur so laberhaft macht oder sich denkt, das ganze Welt oder eigentlich geht in den Abgrund, was soll ich machen, dann bleibt man letztlich stecken. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.